Hallo und herzlich willkommen zu unserer weiteren Podcast-Folge, die Frau Pastorin und die Studentin.
Hallo. Du sagst immer weitere Podcast-Folge, das ist lustig.
Ach ja, es geht weiter. Es geht weiter, heute geht es weiter mit der Bibel natürlich. Sie ist so langweilig, die Kirche ist so langweilig. Judith, was kannst du mir da entgegensetzen?
So geil, dass du jetzt immer schon anfängst. Natürlich geht es über die Bibel. Ja, natürlich geht es über die Bibel, aber dass du das sagst, ist lustig, weil dich hat es ja eigentlich bis jetzt nicht so inspiriert. Erzähl mal, was hat sich verändert?
Also was sich verändert hat, dass ich setze mich ja jetzt mit der Bibel auseinander. Wir machen immer hier diese Podcast-Folgen und für dieses Mal habe ich mich damit auseinandergesetzt, was ist die Bibel eigentlich, wer hat die geschrieben? Und da ich es ja oft sehr langweilig finde, Menschen zuzuhören, die mir etwas über die Bibel erzählen, habe ich mir mal gedacht, okay, so ist das, so bleibt das. Jetzt rede ich ja öfters mit dir. Das finde ich ganz interessant und deswegen bin ich heute motiviert.
Ja, was ich interessant finde, ist, was kannst du beschreiben, was die Leute machen, die dir von der Bibel erzählen und du es sofort langweilig findest?
Also ich fühle mich dann immer direkt missioniert. Sowas mag ich gar nicht, wenn mir irgendwie jemand sagt, wie was ist. Zum Beispiel, dass eine Geschichte irgendwie so ist und dass sie das bedeutet. Und aber auch, dass die Bibel etwas ist, das wir eigentlich so verstehen müssen, wie man es lesen kann. Und da ist ja auch klar, dass es nicht so sein kann. Aber diesen Schritt zu machen, ist gar nicht so leicht, obwohl wir ja im Zeitalter der Wissenschaft leben und kritisches Denken eigentlich immer am Start sein sollte.
In welchen Kontexten hast du denn überhaupt, bist du in den Genuss gekommen, dass Leute dir über die Bibel erzählen durften? Das ist ja schon schwierig eigentlich, überhaupt die Leute dazu zu bringen.
Na, ich saß in der Kirchenbank und konnte nicht raus. Genau, oder sonst, also im Religionsunterricht ein bisschen, ist ja auch schon sehr lange her, aber in der Kirche.
Und wie hat man dich dahin gebracht?
Ich bin natürlich freiwillig dorthin gegangen, aber eigentlich auch nicht. Es gibt ja bestimmte Dinge, die muss man manchmal machen. Mit der Familie, bestimmte Traditionen, bestimmte Feste, Erntedank oder was auch immer. Da haben wir uns früher Besuche in die Kirche dazu gehört, heute nicht mehr.
Ja, ich habe am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, auch so einen großen Widerwillen gespürt. Also irgendwie einerseits ein Interesse, aber andererseits eben auch eine gesunde Skepsis, würde ich mal sagen. Und aber eben auch so eine, genau, so wie du jetzt guckst, so leicht nach hinten gelehnt und so, naja, das wollen wir ja erstmal sehen. Und dann haben wir jetzt aber in den Gesprächen irgendwie, gab es auch den Moment, wo du so plötzlich gedacht hast, okay, kannst du uns davon noch erzählen?
Ja, dann fange ich da mal direkt mit an. Also, normalerweise, wenn ich mir irgendwas angucke, so jetzt, ich bin bald fertig mit meinem Studium, wenn ich etwas recherchiere, dann mache ich das zurzeit immer, dass ich mir Texte durchlese, dass ich dann aber auch Menschen dazu befrage oder mal ein Interview führe oder ähnliches und mir dann so Schritt für Schritt ein Bild von etwas machen kann und so langsam verstehe, dass es verschiedene Lager gibt. Und ich habe das Gefühl, so ist es eigentlich auch mit Texten in der Bibel. Man kann das erstmal lesen und Schritt für Schritt gucken, was da eigentlich alles dahinter steht. Genau, und das ist jetzt so das, was mir quasi passiert, warum ich es doch ganz spannend finde. Und vor allem auch, ich gehöre ja eher zu den Menschen, die sagen, nee, damit habe ich nichts zu tun. Aber wenn man mal recherchiert, hat man halt sehr viel damit zu tun, weil unsere Gesellschaft ja sehr vom Christentum geprägt ist und ja auch unsere Gesetzgebung. Deswegen ist es eigentlich besser, man kennt, von was man eigentlich geprägt wurde.
Lass uns doch Anteil haben an dem, was du recherchiert hast.
Also, ich habe vielleicht mal in der Schule gelernt, aber das schon lange vergessen, wie eigentlich sich das Christentum verbreitet hat. Wie kam es zu der Bibel? Und da ist es ja so, dass die Geschichten um Jesus oder die Geschichten, die im Alten Testament festgehalten wurden, dass die sehr lange immer nur von Mund zu Mund weitergetragen wurden. Das wusste ich natürlich auch schon immer und irgendwann später wurden die dann mal aufgeschrieben. Mir war aber nicht bewusst, dass dort viele Menschen zusammensaßen und sehr viel diskutiert haben, welche Schriften denn wie aufgenommen werden können. Also eigentlich ein bisschen so wie eine Redaktionssitzung.
Ja, genau. Und weiter?
Ja, und die konnten sich nicht einigen. Es gab verschiedene Kriterien, denen sie gefolgt sind. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie genau man das historisch nachvollziehen kann. Aber dass die Schriften, die in die Bibel aufgenommen wurden, die sollten von Personen verfasst werden, die entweder direkt im Kontakt waren mit Jesu, insofern man das eben nachvollziehen konnte, oder eben Personen interviewt haben, die jemanden kannten, der direkt in Kontakt mit Jesu waren, also so verschiedene Kriterien. Gibt es da noch mehr, was du hier ergänzen möchtest?
Ich glaube, das würde ein bisschen im Detail zu weit führen, aber auf jeden Fall gab es eben diese Konzilien, wo man dann auch so theologisch sich darüber geeinigt hat, was geht und was nicht geht. Ja? Also zum Beispiel ist ein Grundsatz, der bis heute gilt, ist, dass er zugleich Gott und zugleich Mensch ist. Da gibt es jetzt christologische Abhandlungen drüber, da kann man sich auch noch weiter drüber unterhalten, wäre auch eine Folge wert. Aber dass die Texte das beinhalten müssen, ich glaube, entscheidend ist dann jetzt für uns, dass es ein Kanon geworden ist. Also dass es eine feste Größe von Schriften, die nebeneinander zu einem Buch gemacht worden sind, dass das daraus geworden ist.
Das ist daraus geworden, das ging aber nicht ohne Geld. Also es ging dann ja weiter. Religion oder damals war das Christentum vielleicht noch eine Sekte, könnte man ja auch anders nennen. Die haben auch ziemlich Unruhe gestiftet und irgendwann hat ein Kaiser festgestellt, dass er diese Religion nutzen kann, um seine eigene Macht zu festigen. Dafür brauchte er aber auch ein Buch, eine Bibel, um diese Religion zu verbreiten. Also hat dieser Mann die damaligen Personen, die an der Bibel gearbeitet haben, welche Schriften sollen nun aufgenommen werden oder nicht, bezahlt, damit sie sich schneller einigen können.
Genau, du sagst es jetzt so, als wäre Macht etwas ganz Schlimmes. Und da kann man schon ansetzen und sagen, also alles, was groß wird, ist auch mit Macht, hat immer mit Macht zu tun. Und alles, was wächst, das Gute wie das Schlechte, hat mit Macht zu tun. Genau, aber dass dieser Prozess der Kanonisierung und auch der Prozess dessen, was dann festgelegt und weitergegeben ist, eben auch dem Kriterium unterliegt, dass wir Menschen fehlbar sind, das steckt in diesem ganzen Prozess eben auch mit drin. Ich würde aber sagen, es ist nicht so schlimm, weil dadurch, dass der Kanon so viel Schriften umfasst, die sich gegenseitig nebeneinander ja auch dazu anhalten, Position und Gegenposition zum Beispiel zu haben, ist es eine gute Grundlage, um dann damit zu arbeiten.
Welcher Kaiser war das denn, Judith?
Das war der Konstantin.
So, mich hat an diesem Punkt interessiert, ja, was wären denn die Texte in der Bibel, wenn es nicht diesen Prozess gegeben hätte, wo so gesagt wurde, so, ihr müsst jetzt fertig werden, ich bezahle euch dafür. Ist ja auch ganz nett, bezahlt zu werden, brauchten diese Menschen wahrscheinlich auch, wenn die immer nur da saßen und ja vielleicht auch keiner Erwerbsarbeit nachgegangen sind. Das finde ich spannend.
Ja, die Frage ist ja immer, wann geht auch was weiter? Es gibt ja Punkte, wo man auch sagen muss, jetzt müssen wir irgendwie auch mal was fixieren, damit es dann auch weitergehen kann, damit wir nicht ewig in derselben Suppe rumrühren und sie irgendwann nicht mehr schmeckt, weil wir den Punkt, wo es wirklich fertig abgeschmeckt worden ist, auch verpassen. Der Prozess würde sicher heute ganz anders laufen. Und es ist ja in diesem Kanon zum Beispiel zu erkennen, dass, ich weiß nicht genau, wie die Prozentzahl ist, das müssten wir nochmal recherchieren, aber so an die 95% geht es eigentlich hauptsächlich um Männer. Und es ist auch wahrscheinlich, dass hauptsächlich Männer das kanonisiert haben. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass da Frauen dabei sind. Also da gibt es vielleicht auch Forschung drüber, aber jedenfalls das Gros ist sehr männlich und dann natürlich auch patriarchal geprägt. Das, was Jesus aber mit sich bringt und das, worüber gesprochen wird, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament an ganz vielen Stellen, wenn es um Gott geht, ist etwas, was dann so über sich selbst hinausweist, dass es das Buch aber trotzdem zeitlos macht für mich und die Auseinandersetzung damit sich für mich lohnt.
Warum sich die Auseinandersetzung für mich mittlerweile lohnt oder interessanter geworden ist, ist, weil unsere heutige Gesellschaft, die Gesetzgebung, sehr von dieser Bibel, von den 10 Geboten geprägt wurde und auch, was wir als gesellschaftlich normal ansehen, wie unser Sozialleben funktionieren soll. Also es war ja ein Leitfaden vielleicht der Zeit auch. Genau, und das finde ich einen großen Unterschied, wenn Menschen darüber aufgeklärt werden, so erstmal den ganzen Schwung um die Bibel herum, was das eigentlich ist, woher das kommt, welche Prozesse wir historisch nachvollziehen können. Es gibt sicher viele, die sind unbekannt, um dann zu überlegen, was das eigentlich ist. Und ich habe eine Doku gesehen, da wurde gesagt, es ist letzten Endes die Entscheidung jeder Person, die dann die Bibel liest, wie sie das deutet. Und dass es eben diese Möglichkeit der Entscheidung gibt, weil es halt kein endgültiger Text ist. Er ist ja auch sehr alt und man kann ihn auch nicht 100% einem heutigen Mindset ganz gleich auslegen.
Genau, Und gleichzeitig wird es da dann auch schwierig oder kompliziert oder komplex, wie auch immer man es sagen möchte, weil es natürlich nicht nur daran hängt, was ich als einzelne Person sage. Also es gibt schon ein Handwerk, was man anwenden und können muss oder was man braucht, um dann in den Schriften auch was zu sehen. Also zum Beispiel die Frage, wer redet da eigentlich überhaupt mit mir? Was ist das eigentlich für eine Textsorte? Was ist der Kontext, in dem etwas gesagt wird? Also zum Beispiel ein Beispiel, Paulus sagt an einer Stelle in einem Brief, dass Frauen in der Gemeinde schweigen sollen. Wenn man diesen Vers einfach rausnimmt und dann als Ideengeber für Leute, die sagen wollen, dass Frauen in der Kirche die Klappe halten sollen, dann ist das sozusagen einfach rausgenommen, aus dem Kontext gezogen und irgendwo reingestellt. Wenn ich mir angucke, in welchem Kontext Paulus das gesagt hat in seinem Brief, dann kann ich nochmal dazu kommen, dass der Satz immer noch schwierig ist. Wenn ich mich dann frage, wer ist eigentlich Paulus im Verhältnis zu mir? Und was lasse ich mir von Paulus eigentlich sagen und warum steht der mit seinem Text eigentlich überhaupt in einer Schrift, die so lange nach ihm noch gelesen wird, dann würde ich sagen, also, dass Paulus mir etwas darüber sagt, wie die Gleichstellung von Mann und Frau ist und was Frauen in der Gemeinde tun sollen, da ist er für mich einfach kein Experte, weil er vor, weiß ich nicht, 2000 Jahren gelebt hat und da ein vollkommen anderes Weltbild geherrscht hat und das in seinem Kontext vielleicht irgendwie realistisch war, das zu sagen, für mich aber absolut nicht gilt. Was aber für mich gilt, ist, dass er in Bezug auf das Evangelium, das, was er mit Christus erlebt hat, so wie er den Glauben und die Perspektive auf die Auferstehung und Leben nach dem Tod und was das alles heißt hat, da ist er sehr wohl ein Experte. Das heißt, ich kann durch die Auseinandersetzung mit einem Text, durch die Frage, wie ist der Kontext, durch die Frage, wer redet da mit mir, was habe ich für ein Verhältnis zum Text, was will ich eigentlich da überhaupt draus haben, kriege ich plötzlich schon einen ganz anderen Blick auf ein und dieselbe Sache, die man aber aus dem Kontext gezogen für ganz andere fatale Sachen einsetzen kann.
Ich finde das gar nicht so leicht. Dann sage ich ja, ach Paulus, ja, das interessiert mich nicht. Und hier sage ich, nee, das kann ich einfach nicht mitnehmen. Da brauche ich ja sehr viel Vorwissen, um Paulus, was er geschrieben hat, eben zu sortieren und dann die interessanten Stellen für mich zu sortieren. Und ich frage mich, wie kann ich denn einer Person folgen oder ihr Geschriebenes interessant finden, wenn diese Person zur selben Zeit auch solche Sachen über Frauen geschrieben hat? Also wie kann ich mir sicher sein, dass dieses Frauenbild nicht in allem drinne steckt? Auch was er in Bezug auf Jesus gesagt hat.
Also das ist sicher so und du sollst auch auf gar keinen Fall Paulus folgen, das wäre fatal. Da kann man nämlich wieder sehen, dass auch die Schriften zueinander sich verhalten. Also Paulus ist nur relevant, weil er was über Jesus sagt und weil das, was er über Jesus gesagt hat oder über den Auferstandenen, für die Leute irgendwie so bedeutsam war, dass sie das da reingestellt haben, weil sie offensichtlich auch gemerkt haben, das Evangelium für sich allein genommen funktioniert noch nicht, sondern es muss immer ausgelegt werden. Und Paulus und die Paulusbriefe sind natürlich ja, der schriftgewordene Beweis dafür, dass es eben immer dann eine Auseinandersetzung braucht und eine Auslegung dessen, was da ist. Wie verstehe ich das eigentlich in meine Zeit hinein, in das, was dann Gemeinde wird, in das, was dann Kirche wird. Und es ist sozusagen wie ein Kreislauf zu verstehen. Also ich lese das Evangelium, ich stelle fest, vieles, was im Evangelium ist, ist im Alten Testament angelegt oder in den Schriften der Tora, der Propheten, die kommen da immer wieder vor. Das heißt, Jesus, der Jude war, der sich im jüdischen Gesetz und in all den Traditionen auskannte, über den wird jetzt als der Auferstandene in den Evangelien berichtet. So, dann ist der Auferstandene in den Himmel gefahren und so weiter. Dann gibt es die Apostelgeschichte, die davon erzählt, dass es offensichtlich nicht reicht, dass wir die Information haben, er ist auferstanden und manche haben ihn getroffen, sondern dass jetzt die Frage ist, und was machen wir denn jetzt damit? Also wie kommt das jetzt eigentlich in die Welt? Was passiert, wenn wir dann nach diesen ganzen wahnsinnigen Festen, wo wir alle völlig irre sind, weil der Heilige Geist vom Himmel gefahren ist, plötzlich doch wieder aufs Klo gehen müssen und der Alltag anfängt und die Kinder schreien und das Haus aufgeräumt werden muss und so weiter? Wie vollzieht sich das dann eigentlich im Einzelnen? Die Apostelgeschichte erzählt durch die Bank weg, wie sie sich gestritten haben. Dann kommen alle menschlichen Sachen kommen wieder. Wer ist eigentlich der richtige Täufer? Wer sagt eigentlich das Richtige dazu? Wem können wir denn jetzt folgen, wenn der Auferstandene nicht mehr da ist? Und so weiter. Und dann hat man die Briefe, die irgendwie, die sozusagen nochmal so ein Zeugnis dafür sind, wie notwendig das ist, dass immer wieder dieser Prozess in Gang gehalten ist. Wie verstehe ich es eigentlich? Wie zeigt sich mir das Evangelium? Was ist da passiert? Was heißt es in Bezug auf mich? Was heißt es in Bezug auf die anderen? Was heißt es in Bezug auf die Welt? Also, dass das was ist, was immer fortläuft.
In Bezug, ja. Das ist ja ganz schön schwer. Also, das muss man ja auch erstmal können. Ich finde es interessant, mir die Bibel so anzugucken und eben auch, was du beschreibst über die Feste, wer was geschrieben hat. Aber das immer in den Bezug setzen, finde ich schwer. Und deswegen finde ich es für mich persönlich und vielleicht Menschen, die eher so eine Haltung haben wie ich, ganz entspannt, eigentlich einen Schritt so zurückzugehen und wirklich einfach immer zu denken, ja, okay, es kommt drauf an, mit wem ich mich über Textstellen unterhalte, wer theologisches Wissen hat, wie dieses theologische Wissen ausgelegt wird, das finde ich dann spannend.
Genau, das ist es auch und ich nerv auch ein bisschen mit dem in Bezug auf, weil es nicht was ist, was ich anderen abnehmen kann, auch nicht als Theologin. Und es braucht wahrscheinlich TheologInnen, die sich wirklich so intensiv damit auseinandersetzen, dass sie dann auch das zeigen können. Aber es bleibt so, dass jeder Einzelne seinen eigenen Zugang irgendwie dazu selber auch erkunden muss. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass immer klar sein muss, dass jemand, der sich damit auseinandersetzt, nie sein eigenes Weltbild aufgeben soll. Also wir sind Menschen, Frauen, die 2025 leben. Wir sind geprägt durch das, was unsere Eltern uns beigebracht haben, durch die Zeitgeschichte, in der wir sind, durch die Welt, in der wir leben, durch den Ort, auf dem wir auf die Welt gekommen sind. Und das alles kann nicht sozusagen dem alten Text untergeordnet werden. Und das würde der wahrscheinlich auch gar nicht wollen, würde ich ihm jetzt mal unterstellen, wenn er sprechen könnte. Sondern, dass wir das aus einer selbstbewussten Haltung machen. Also ich kann mir vorstellen, dass Gott, sofern es ihn gibt, ein Interesse daran hat, mich zu erbauen damit. Also, dass sozusagen dieses ganze Gedöns eigentlich gemacht wird, damit es mit uns Menschen vorangeht, um uns zu demonstrieren, dass es sich lohnt, sich den Fragen des Lebens zu stellen. Und dass das Selbstbewusstsein darin besteht, zu sagen, die Frage, die ich an den Text habe, die ist nicht irgendwie komisch oder die ist nicht fremd oder deswegen kann der Text nicht darauf antworten, sondern damit nimmt es der Text jetzt auf. Das ist der erste. Also meine Fragen sind relevant. Und dann aber wie in einer guten Beziehung auf Augenhöhe zu sagen, ich verurteile den Text nicht gleich vor und sage, naja, der Paulus, der alte Schwerenöter, der hat sowieso nichts zu melden, wenn er sich so verhält, sondern meine ganzen Vorurteile einmal zurückzunehmen und zu sagen, okay, der scheint ja irgendwas zu haben, was er mir hier sagen will. Der hat auch noch andere Stellen ja geschrieben, außer die ich jetzt gerade zitiert habe. Und ich nehme mich insofern zurück, als dass ich versuche, aktiv zuzuhören. Das hatten wir auch schon ein paar Mal bei den anderen Texten. Wie mache ich das eigentlich? Also wie schaffe ich das, jemandem, den ich erstmal irritierend finde, weil ich den nicht einordnen kann, weil ich schon merke, der trägt was Falsches, der riecht komisch, der hat irgendwie schon Äußerungen gesagt, wo ich sowieso skeptisch bin. Wie schaffe ich das, da mich so auf den Duktus des Textes einzulassen, dass ich mindestens verstehen kann, wie sein Gedankengang ist. Ich muss nicht zustimmen, aber ich kann verstehen. Und das heißt, dass das passiert und ich dann möglicherweise hin am Schluss von diesem ganzen Vorgang immer noch sagen kann, ist absolut nicht meine Sache. Aber möglicherweise ich dann viel besser unterscheiden kann, okay, also in dem Punkt kann ich ihm folgen und in dem Punkt kann ich ihm nicht folgen. Und das sozusagen die Grundlage ist. Was ganz oft passiert ist, dass der Text also so zum Heilsmittel wird. Also Paulus ist der Heilige und ist alles wahnsinnig heilig und in der Schrift steckt die Wahrheit und so. Und da müssen wir nur diese Dose öffnen und nur tief genug reingehen und dann kommt die Wahrheit raus und es wird alles heller leuchtet. Da glaube ich nicht dran. Aber was passieren kann, ist, dass es einen Wahrheitsmoment gibt zwischen deinem Verständnis und dem, was der Text dir an Verständnis bringt und du sagen kannst, also so wie ich jetzt in Auseinandersetzung gegangen bin und so wie ich das jetzt verstehe in dem Moment, liegt da ein Funke Wahrheit drin.
Wie ist es jetzt aber? Ich habe, sagen wir, eine Person, die als Theologe in der Kirche arbeitet, regelmäßig Predigten hält und genau das tut. Diese Person reflektiert immer, deutet immer darauf hin, dass es nur eine Auslegung von ihr selber ist, dass sie das so versteht. Aber diese Person missbraucht einen Text trotzdem, nutzt ihn für politische Ideologien, ist sich nicht bewusst, kann sich selber vielleicht gar nicht so reflektieren, dass die eigenen Werte keine gemeinschaftlichen Werte sind oder keine demokratischen Werte. Also wie können wir, ich finde, es ist eine Chance für alle Bibelstellen zu sagen, hey, der Leser, die Leserin liest es und entscheidet dann immer selber, weil es gibt nichts, das vorgegeben wird. Aber das eröffnet ja auch ganz viel Raum für Missbrauch.
Genau, deswegen ist die Mitte des Textes für mich immer Christus. Also der Christus, mit dem ich eine lebendige Beziehung habe und der, an den ich nie ranreichen kann. Also das, was an Geist und Lebendigkeit und Wahrheit da drin steckt, ist etwas, wo ich durch die Texte mit in Berührung kommen kann. Die Texte reichen aber nicht ran. Das heißt, ohne die geht's nicht, weil in ihnen ja darüber gesprochen wird. Also es ist eben auch eigentlich wie so eine Selbstdisziplin, immer wieder dann mit der Geschichte auch in Kontakt zu kommen. Aber ich kann über diese Texte nicht an Christus ranreichen und über ihn verfügen und mich in seinen Dienst stellen in dieser Weise. Das heißt, diese Position, die ich habe, dass ich einen Text auslege, der über etwas berichtet, wo ich nicht ranreiche, ist eigentlich schon eine gute, wenn man so will, ist das eigentlich für Machtmissbrauch nicht geeignet. Ja? Es wird trotzdem immer wieder missbraucht. Wenn man dann aber genauer hinguckt, ist es dann meistens die Person, die sich eigentlich abwendet von Gott, weil sie sich selber als Endpunkt versteht, ob sie das bewusst macht oder nicht. Also immer dann, wenn ich mich dahinstelle in die Position und sage, ich weiß, wie es ist, ist das ja eigentlich schon genau genommen eine Lüge, weil das weiß ich ja nie. Ich weiß nie, wie es ist in Bezug auf das Reich Gottes. Ich weiß nie, wie es ist in Bezug auf, ich sag schon wieder in Bezug auf, wie es ist letztendlich mit der Auferstehung und wie es letztendlich ist, sondern ich bin überzeugt von etwas oder ich bin inspiriert davon, von der Idee, ich habe eine Erkenntnis gewonnen oder ich bin berührt von irgendetwas und das kann ich anderen mitteilen. Ich kann mich aber nie erheben über die anderen und sagen, ich weiß es jetzt besser. Und wenn du mir nur folgst, dann wird es dir auch besser gehen, weil dann bist du auf dem richtigen Weg. Das ist immer schon, das ist schon latent die falsche Richtung. Es passiert aber immer wieder, ganz natürlich, weil wir ja, und das ist ja auch Teil dieser Geschichte, ist ja, weil wir so gerne im Gegenüber jemanden sehen würden, der uns rettet, der uns sagt, wie es geht, der uns endlich mal eine Lösung für alles bringt, der uns aus diesem schwammigen, ich muss es rausfinden, rausholt. Und ich glaube, da geht es auch ein bisschen darum, das auszuhalten.
Dann lass uns doch mal darüber sprechen, was so typische Zeichen sein könnten, wo man herausfindet, ah ja, die Person, oder das könnte mich dazu verleiten, dass ich jetzt einfach dem glaube und das nicht mehr reflektiere. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich mag das nicht, irgendwo zu sitzen und mir sagt jemand, es ist so oder es muss so verstanden werden, es war so gemeint. Ich finde es trotzdem im Allgemeinen sehr schwierig, weil ich kann ja eine sehr schlaue Person vor mir haben, die mir die Bibel auslegt und mir auch deutlich macht, dass es nur die persönliche Interpretation ist und das ein weiterer Raum ist, ich aber trotzdem weiter kritisch sein muss. Also ich finde es einfach eine Herausforderung für die Person, die dann zuhört.
Total. Und deswegen ist diese Sprecherinnenposition, die du hast, wenn du als einzelne Person vor vielen stehst, eine, die sehr manipulativ ist, sein kann, die eine große Öffnung hat, wo du sehr viel Verantwortung eigentlich trägst für die, die vor dir sitzen. Für die, die da sitzen und zuhören, das gilt übrigens für alle Kontexte, also nicht nur für religiöse Kontexte, sondern für alle RednerInnen-Positionen, in denen das so ist. Und das ist ja im Bundestag so angelegt, dass eigentlich fast alle RednerInnen-Positionen sind so, dass einer vorne steht und der andere und die anderen sitzen irgendwo im Publikum und hören zu. Und erwachsene Leute in Deutschland lassen ja sehr viel Mist über sich ergehen in dieser Hinsicht. Und wenn da einer steht und das Setting so ist und die Rhetorik gut ist, dann ist es wirklich auch schwierig, egal in welchem Kontext, rauszufinden, was sagt er mir jetzt eigentlich. Und deswegen ist dieser zweite Schritt und der erste Schritt, dass man dann sagt, da rausgeht, Abstand gewinnt und sich nochmal fragt, was ist da eigentlich passiert, wie kann ich das einordnen? Was stört mich eigentlich konkret? Warum stört mich das? Was hat der denn nochmal gesagt? Ich will es mir nochmal anhören, dass das wesentliche Punkte sind und natürlich auch unbequeme, ja? Also es ist natürlich, das Bedürfnis ist, dass man das leicht hat und dass man Merkmale gesagt kriegt, woran man es erkennt. Das Schwierige ist aber, dass die Stimme des Teufels und die Stimme des Gottes von Gott sich manchmal ähnlich anhören können und es gar nicht so leicht ist, das auseinanderzuhalten, auch mal unabhängig von Religiösem. Also Bildung, Selbstermächtigung, Selbstreflexion, würde ich sagen, Gespräche mit anderen, sich abgleichen, nachfragen, sich nicht beirren lassen, immer wieder auch in sich reinzuhören, Abstand zu gewinnen und zu sagen, nee, also irgendwie habe ich bei dem, was du da gesagt hast, ein komisches Gefühl.
Also auch dieses, ja, nochmal so zurücklehnen vielleicht und genau darauf hören und das dann auch lernen zu formulieren. Es gibt es ja in wirklich verschiedenen Kontexten, deswegen finde ich jetzt das Beispiel gut, dass man sagen muss, auch wenn andere irgendwas richtig gut finden, nee, ich finde das aber nicht gut und dann eben guckt, warum und dann ja eben auch auf bestimmte Dinge verweisen kann. Sagen wir jetzt, anderes Thema, Social Media. Eltern posten immer viele Dinge über ihre Kinder und zeigen da zum Beispiel auch Fotos, wo die Kinder sehr wenig anhaben. Okay, die meinen das nicht böse oder so, aber sie sind vielleicht nicht darauf bedacht, dass es auch sowas gibt wie Kinderrechte in Bezug auf Medienrechte. Genau, ist natürlich jetzt ein anderes Beispiel, aber dann kann man ja auch einfach formulieren, so hey, übrigens.
Genau, und im religiösen Kontext, also vor allem im Gottesdienst oder in Situationen, in denen die Leute eigentlich in eine Feierposition gebracht werden, in denen es ausgesprochen darum geht, dass wir uns jetzt hier versammeln im Namen Gottes, dass wir etwas tun, wo keiner von uns eigentlich die Führung hat, sondern wir uns über uns selbst hinausweisen. Gerade in diesen Kontexten ist es eben besonders gefährdet, weil die Anordnung ist, einer steht vorne und die anderen sind da. Und das kann religiös auch eine gute Funktion sein, weil man sich dann in eine liturgische oder in eine anbetende Haltung geben kann oder weil man vielleicht sich auch dadurch, dass einer das für einen formuliert oder einen anspricht oder einen mit hineinnimmt ins Gebet, sich leichter ins eigene Innere begeben kann und in eine spirituelle Haltung kommt. Aber genauso gefährlich ist es dann eben auch, diese Position zu missbrauchen, ja. Und das, ich glaube, das passiert in ganz vielen Fällen auch gar nicht absichtlich oder bewusst, sondern das ist einfach eine herausgehobene Position, genauso wie im Bundestag eben auch, wenn einzelne Leute stellvertretend für andere Reden halten. Also wie viel Anteil ist wovon eigentlich dann drin? Worin besteht die Stellvertretung? Was heißt das für meine Rolle? Was würde ich jetzt als Einzelperson sagen? Was kann ich aber nicht sagen, weil ich hier nicht als Einzelperson ausschließlich stehe, sondern repräsentativ für andere sprechen muss. Was ist meine eigene Gehirnsuppe, die ich da jetzt den Leuten an den Kopf knalle und was ist für die wirklich relevant? Und gleichzeitig kann das aber auch einen Raum eröffnen, der in keinem anderen Kontext sonst eröffnet wird, nämlich dass ich plötzlich anfange, über mich nachzudenken, weil das jemand formuliert. Also weil da jemand steht und sagt, also wir hören jetzt hier eine Geschichte über den Tod, wie ist es eigentlich mit dir? So, das passiert ja selten sonst in dem Kontext. Und die Chance, das so zu machen, diese Sprechposition so zu finden, ist eben dazu anzuregen, dann sich selber weiterzuentwickeln. Und so würde ich sagen, ist es mit ganz vielen Sachen auch und mit der Bibel eben auch. Also die kann dazu dienen, unglaublich viel Gutes hervorzubringen. Die kann dazu dienen, eigentlich die schärfste Kritik an ihrer eigenen Kirche zu üben, weil sie die Sachen auf den Punkt bringt, weil sie, wenn man sie zu Wort kommen lässt, sagt, so Leute, also da müsst ihr nochmal genau hingucken. Sie kann aber auch missbraucht werden als Stichwortgeberin dafür, dann in eine komplett andere Richtung abzudriften.
Für mich, wenn ich es vielleicht wage, dieses Jahr mal in einen Gottesdienst zu gehen, dann werde ich auf jeden Fall, ich glaube, ich nehme es mir dann so vor, wenn ich dann die Kirche vor mir sehe und mit jedem Schritt da so reingehe und bei jedem Schritt, wo ich dann so meinen Fuß auf dem Boden fühle, dann denke ich mir, okay, also erstens, die Bibel, die wurde zusammengetragen von verschiedenen Personen. Ich habe die Entscheidungskraft und ich höre mal, wie die Person, die dort dann eben predigt, mir das eben vielleicht auch vermittelt. Und vielleicht vermittelt mir diese Person ja auch wirklich, das ist jetzt meine Deutung von diesem Text, man könnte es so verstehen. Und vielleicht ist es dann ja gar nicht so schlecht.
Das ist ein absolut geniales Schlusswort. Clara, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.